NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen: Zerstrittenheit zelebrieren. Der bizarre Streit der orthodoxen Kirchen um ihr Konzil. Frauen ohne Amt. Lutheraner in Lettland schaffen Pastorinnen ab. Remix sakraler Musik. Buddhistische Mönche treffen auf gregorianischen Choral. Und Religion im Roman, das neue Buch von John Irving. Es heißt Straße der Wunder. Am Mikrofon begrüßt sie Andrea Schwitzer. Es gilt bereits als historisch, das panorthodoxe Konzil, das ab kommenden Donnerstag auf Kreta stattfinden soll. Denn es ist die erste gesamtorthodoxe Versammlung seit mehr als einem Jahrtausend. Doch das Treffen wird von zahlreichen Querelen überschattet. Verschiedene orthodoxe Kirchen kritisieren Verlauf und Inhalt des Konzils. Einige beklagen eine zu liberale Ausrichtung, andere verlangen, das Konzil zu verschieben, bis alle kritischen Fragen geklärt sind. Die bulgarische orthodoxe Kirche drohte jüngst mit ihrem Rückzug. Ausgang ungewiss. Nicht die besten Voraussetzungen für ein historisches Ereignis. Ulrich Pick über die Probleme innerhalb der orthodoxen Kirchen.
Eigentlich sollte das panorthodoxe Konzil in der Istanbuler Kirche der heiligen Irene stattfinden. Denn Istanbul ist der Sitz des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, der traditionell als der erste unter den orthodoxen Kirchenoberhäuptern gilt. Nun aber findet das Konzil in der orthodoxen Akademie Kolymvari auf Kreta statt. Nachdem sich nämlich die Türkei und Russland Anfang des Jahres politisch überworfen hatten, drängte der mit Präsident Putin befreundete Moskauer Patriarch Kyrill auf eine Verlegung. Mit Erfolg. Dieses Vorgehen ist nicht neu. Denn seit Jahren versucht die russisch-orthodoxe Kirche, die Vorrangstellung des ökumenischen Patriarchats immer wieder zu untergraben und setzt dabei als Druckmittel die eigene Größe ein. Schließlich vertritt das Patriarchat von Moskau mit über 100 Millionen Mitgliedern mehr als ein Drittel aller orthodoxen Gläubigen weltweit. Im Einflussgebiet Konstantinopels hingegen leben gerade einmal 4 Millionen, erläutert Assad Elias Katan, Professor für orthodoxe Theologie in Münster.
Die Positionierung, die sich hier auch beobachten lässt in den letzten 20 Jahren und vor allem seitdem ja auch Patriarch Kyrill gewählt wurde, ist, ja, wir lassen uns wenig diktieren von den Orthodoxen, die am Bosporus sitzen. Also wir sind zahlenmäßig wichtiger und darüber müssen wir jetzt reden.
Hierfür könnte das panorthodoxe Konzil eine gute Gelegenheit bieten. Allerdings ist die Zahl der Probleme, die geklärt werden wollen, groß. Dazu zählen Fragen der Rechtsprechung sowie der territorialen Zuständigkeit und die Regelung der Kalenderfrage, denn innerhalb der Orthodoxie werden unterschiedliche Kalender verwendet. Besonders wichtig ist die Frage der Diasporakirchen, also der Ablegern der traditionellen Orthodoxie in Westeuropa und Amerika. Sie sind in den vergangenen Jahrzehnten ausgesprochen stark gewachsen. Eigentlich könnte diese geografische Ausweitung für die orthodoxen Kirchen Anlass und Ansporn sein, gemeinsam als Weltkirche aufzutreten, so wie es auch die römisch-katholische Kirche macht. Statt aber gemeinsam an einem Strang zu ziehen, verzettelt man sich in Konkurrenz, beklagt der orthodoxe Theologe und ehemalige Referent bei der serbisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, Karol Lupu.
Das Problem der Diaspora zeigt ganz genau das Problem der Orthodoxie unter sich, dass sie keine Kommunikation hat. Die serbisch-orthodoxe Kirche hat in Deutschland einen Bischof, die griechisch-orthodoxe Kirche hat einen Metropoliten mit mehreren Weihbischöfen, die rumänisch-orthodoxe Kirche hat einen Bischof und einen Weihbischof, die bulgarisch-orthodoxe Kirche und so weiter. Das heißt, die Orthodoxie fühlt sich gar nicht als eine Kirche, sondern sie fühlt sich als eine Kirche mit der und der nationalen Prägung. Es wäre jetzt vom Konzil zu erwarten, dass man sagt, Deutschland ist ein eigenes Land und es hat so und so viele Bischöfe und es gibt einen Metropoliten. Und das wäre dann eine orthodoxe Kirche für alle Gläubigen.
Dass auf dem Konzil sämtliche Spannungen und Probleme gelöst werden, ist nicht zu erwarten. Denn die Kirchenoberhäupter haben bereits im Vorfeld einige Themen wie die schwierige Kalenderfrage von der Tagesordnung gestrichen, die jetzt nur noch 3 statt ursprünglich 10 Punkte umfasst. Zudem wurde der Abstimmungsmodus geändert. Statt des Mehrheitsprinzips gilt nun das Konsensprinzip. Man will also Einigkeit um jeden Preis. Ein Vorgehen, das Johannes Oeldemann, der Direktor des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik in Paderborn, bedauert. Gleichwohl schaut er positiv nach Kreta, Denn es sei ein nicht zu unterschätzender Schritt, dass die orthodoxen Kirchen in der Vorbereitung des Konzils ihr Verhältnis zu den anderen Christen offen und klar definiert hätten. Der vorliegende Textentwurf zur Ökumene zeige nämlich nachdrücklich,
dass es zum Orthodoxsein auch gehört, das Gespräch mit den anderen Kirchen zu suchen, weil es eben traditionalistische und antiökumenische Gruppierungen in der Orthodoxie gibt, die genau das anzweifeln und sagen, Ökumene, das ist Häresie. Da setzt der Textentwurf doch deutlich andere Signale. Und wenn das als Common Sense am Ende herauskäme, wäre da, glaube ich, für das ökumenische Engagement schon viel gewonnen.
Oeldemann hofft, dass die kommenden 12 Tage einen Auftakt bilden, sozusagen die erste Session eines Konzils, das später fortgesetzt wird.
Ein Beitrag von Ulrich Pick. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Das Bundeskabinett hat den ersten Bericht zur Lage der weltweiten Religions- und Weltanschauungsfreiheit beschlossen. Es gebe zahlreiche Einschränkungen und Diskriminierungen in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz. Als Beispiele nannte sie ungleiche Möglichkeiten, öffentliche Ämter zu bekleiden, Einschränkungen beim Bau religiöser Gebäude und die Diskriminierung bis hin zur Lebensgefahr für diejenigen, die sich von einer Religion lossagen oder konvertieren. Der Bericht macht auch deutlich, dass in Schulbüchern abwertende Äußerungen über religiöse Minderheiten zu finden sind. Er wurde aufgrund einer entsprechenden Forderung des Bundestags an die Regierung angefertigt. Im katholischen Erzbistum Hamburg wird es künftig nur noch einen Weihbischof geben. In Absprache mit Erzbischof Stefan Heese entschied Papst Franziskus, die Zahl der Weihbischöfe für die Erzdiözese von 2 auf 1 zu reduzieren, sagte Sprecher Manfred Nielen. Er gehe davon aus, dass künftig der eine Weihbischof in Hamburg residiere. Damit wäre Schwerin nach mehr als 40-jähriger Tradition nicht mehr Dienstsitz eines katholischen Bischofs. Der Philosoph Hermann Lübbe kritisiert die deutsche Haltung gegenüber Religionen wie dem Islam. Deutschland sollte nicht als Religionsaufklärer auftreten, sagte der 90-jährige Wissenschaftler in einem Vortrag an der Universität Münster. In Deutschland herrsche in religionspolitischen Fragen das Ordnungsmodell des Konsenses vor. Es gebe dabei die Auffassung, Muslime sollten aus den Hinterhofmoscheen herausgeführt und an staatliche Aufklärungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten gebracht werden, sagte Lübbe. Erst dann, so denkt man, würden sie zu Bürgern unseres Landes. Deutschland suche jedoch vergeblich ein Maximum an Konsens zwischen den Religionen. Der emeritierte Professor führte als erfolgreiches Gegenmodell die USA an, die eine starke Koexistenz von unvereinbaren Religionen und Konfessionen ermöglichten und erlaubten. Lübbe begründet das mit dem Freiheitswillen der Amerikaner. Während das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland kooperativ ausgestaltet sei, halte sich der Staat in den USA daran, sich nicht in die religiösen Angelegenheiten seiner Bürger einzumischen. Papst Franziskus hat einem wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Pfarrer des Bistums Aachen das Priesteramt entzogen. Damit verliere der Geistliche alle mit der Priesterweihe übertragenen Rechte und Pflichten zur Ausübung des priesterlichen Dienstes, teilte das Bistum mit. Der Mann erhalte von der Kirche somit auch keinerlei Bezüge mehr. Der katholische Pfarrer war im Februar vergangenen Jahres wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Beten für den EM-Sieg ist nach Meinung des hannoverschen Landesbischofs Ralf Meister selbstverständlich erlaubt, habe aber auch Grenzen. Wer für einen Muskelfaserriss des Gegners bete, liege sicherlich falsch, sagte der evangelische Theologe zum Start der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Dagegen ließen sich alle guten Wünsche in Gebete fassen, so Meister. Und auch wenn Fußballbegeisterte vieler Nationen für das Abschneiden ihrer Elf beteten, sei das kein Problem. Gott kenne einander widersprechende Gebete und sei geübt, damit umzugehen.
Und soweit die Meldungen. Ich bin bestürzt darüber, dass seine Kirche, die Frauen ordiniert hat, dies wieder zurücknimmt, sagte Petra Bosse-Huber, Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir sind entsetzt über diese Entscheidung, hieß es seitens der bundesweiten Organisation der evangelischen Frauen in Deutschland. Und EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm ist überzeugt, dass sich diese Kirche eines großen Reichtums der Frauen mit ihren Erfahrungen berauben werde. Kritisiert wird der Beschluss der Synode der lettischen Kirche von vor gut einer Woche, der besagt, Frauen können in der evangelisch-lutherischen Kirche Lettlands nicht mehr Pfarrerinnen werden. Was diese Entscheidung in Lettland selbst für Reaktionen ausgelöst hat, weiß ARD-Korrespondent Carsten Schmiester.
Diese Frau in Riga hatte bis zuletzt laut und öffentlich ihre Meinung gesagt, aber am Ende wurde sie überstimmt. Es geht hier nicht um Jesus, es geht nicht um Gott. Für sie ging es allein um die Meinung der äußerst konservativen Kirchensynode und die war bekannt. Die Entscheidung gegen die Frauenordination also eigentlich keine Überraschung. Aber doch ein herber Rückschlag für alle, die gehofft hatten, irgendwie wenigstens um die Änderung der Kirchenverfassung herumzukommen. Vergeblich. Am Ende stimmten 77% der Delegierten dafür, dass künftig nur Männer das Priesteramt ausüben dürfen, so wie es offiziell vor Einführung der Frauenordination 1975 war und dann inoffiziell wieder seit 1993, seit der konservative Janis Varnaks als Erzbischof die Kirche führt. Er hatte sich schlicht geweigert, Frauen zum Priesteramt zu berufen, und auch sonst hatte er mit seinen Ansichten vor allem im Ausland Kritiker auf den Plan gerufen. Varnaks lasse es an Distanz zu Rechtsextremen vermissen, wurde und wird ihm vorgeworfen. Dafür soll er auf Distanz zu Homosexuellen gegangen sein. Und jetzt also das offizielle Aus für die Frauenordination. Seine Gegner sehen das als weiteren Rückschritt, seine Unterstützer halten es dagegen für konsequent. Im lettischen Fernsehen erklärte Pastor Elis Godins: Also hinter dem Beschluss der Synode steht unser Verständnis der Heiligen Schrift. Darin ist alles zum Thema gesagt und zwar ganz klar. So klar, dass aus unserer Sicht Interpretationen nicht möglich sind. Was aber viele Kirchenmitglieder nicht daran hindert, ihre Interpretationen der offiziellen Lesart entgegenzustellen. Pastor Linaz Rosenthal aus Riga ist mit seiner vom Kurs der Kirchenleitung abweichenden Meinung an die Öffentlichkeit gegangen. Ein durchaus mutiger Schritt. Nicht alles, was in der Bibel steht, muss buchstabengetreu verstanden werden. Wir entwickeln uns und unsere Ansichten doch weiter. Als ich getauft und konfirmiert wurde, da war die Frauenordination in der evangelisch-lutherischen Kirche Lettlands ganz normal. Männer und Frauen haben gemeinsam studiert und wollten ins Priesteramt. Das hat sich verändert. Kommilitoninnen, die das hier nicht durften, sind im Ausland Pastorinnen geworden. Kritik an der Kirche kommt nach dem Beschluss der Synode auch von außen. Die Anthropologin Ieva Rawisko findet scharfe Worte gegen den konservativen Erzbischof und auch gegen seine Unterstützer. Sie wirft ihnen Realitätsferne vor. Die Kirche existiert ja nicht losgelöst von der Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ist in einem ständigen Entwicklungsprozess. Auch die Rolle der Frau hat sich wesentlich verändert. Aber nicht zurück, meint Pastor Martins Urze. Seine Gemeinde in der Diözese Liepāja im Westen des Landes hat sich aus Protest gegen die Abschaffung der Frauenordination von der evangelisch-lutherischen Kirche Lettlands abgespalten. Man wolle nicht in einer Kirche sein, die derlei Dinge zulasse, sagte er in einem Rundfunkinterview. Wir meinen, dass der Beschluss der Synode diskriminierend ist. Er verletzt die Frauen, die als Pastorinnen arbeiten möchten und es nicht mehr dürfen, nur weil sie Frauen sind. Das ist einfach nicht richtig.
Carsten Schmiester berichtete. Von Marx ist der Satz überliefert, Religion sei Opium fürs Volk. Gemeint ist, sie lullt ein, stellt ruhig und lenkt ganz allgemein die Aufmerksamkeit ab vom Kampf für ein besseres Hier und Jetzt. Der neue Roman des 73-jährigen John Irving, Straße der Wunder, hat auch gewisse berauschende Qualitäten. Aber es geht darin nicht um die Gemeinsamkeiten von religiöser und literarischer Fiktion, sondern um Fiktion als Lebensrettung. Das Volk, je ärmer es ist, braucht umso mehr die Hoffnung auf ein Wunder. Brigitte Neumann hat sich mit John Irving in Hamburg unterhalten.
And when he looks again, they've disappeared. They're gone.
Als er sich umblickt, sind die beiden Frauen verschwunden. Und Juan Diego denkt, gut, ich sterbe nicht, ich bin okay. Und ich dachte, noch nicht. Du stirbst noch nicht.
You're not dying then.
So darf man sich vorstellen, entwickelte John Irving den Plot seines neuen Romans Straße der Wunder im Tauziehen mit seinen Figuren. Das Müllkippenkind Juan Diego liegt schwer verletzt zu Füßen der Jungfrau Maria in einer Kirche in Mexico City. Denn sein Ziehvater hat den 14-Jährigen nicht zum Arzt, sondern zur wundertätigen Madonna gebracht.
It's no secret. It's no mystery.
Es ist kein Geheimnis, dass Armut und Glaube häufig zusammengehören. Sie haben eine gute Beziehung. Und der Glaube beginnt in der Kindheit. Der Wunsch, an etwas zu glauben, was besser ist als die eigenen Umstände. Etwas, das Hoffnung gibt, trotz der eigenen Wirklichkeit. Das ist menschlich. Und darum geht es in dieser Geschichte.
So, that's what the story is about.
Straße der Wunder ist ein Roman über die Kindheit, in der die Weichen fürs ganze Leben gestellt werden, über das Alter als Zeit des Rückzugs aus der Wirklichkeit und über die Spiritualität. Die katholische Kirche in Mexiko kommt bei John Irving nicht gut weg, aber die Hoffnung auf ein Wunder, auf Erlösung, verbindet alle Figuren in diesem Buch. Und genau das beseele auch die Gläubigen der Welt, meint der 73-Jährige.
If you go to a synagogue, a mosque, a church.
Die Leute, die in die Kirche, die Moschee oder die Synagoge gehen, wollen nicht den Pfarrer, den Rabbi, den Mullah sprechen. Sie kommen wegen des Originalwunders. Daran glauben sie.
That's what they believe in.
Der US-Amerikaner John Irving wurde religiös erzogen, und zwar von seiner Großmutter. Sie bestand darauf, dass er mit ihr jeden Sonntag zur Andacht geht. Den Eltern war das Thema eher gleichgültig.
When I was in boarding school.
Später war ich in einer Schule, da wurde Kirchgang verordnet, egal wohin. Man konnte zum Beispiel in die katholische Kirche gehen, in eine sehr frühe Messe, die nur 20 Minuten lang war. Und dann war man das ganze Wochenende befreit von weiteren Kirchgängen. Also ging ich 4 oder 5 Jahre in die katholische Kirche. Das war interessant.
4 or 5 years I went to the Catholic Church. That was interesting.
Weil er fand, dass das literarisch-fiktive und das religiös-spirituelle miteinander verwandt sind, belegte John Irving neben seinem Studium der englischen Literatur als Zweitfach Religionswissenschaften. Damals entdeckte er, dass die großen Buchreligionen sich in den wesentlichen Punkten gleichen, obwohl sie häufig in Konflikt miteinander geraten.
I've always found it very comic.
Ich fand es immer ziemlich komisch, wenn tief religiöse Leute versuchen, andere zu überreden, ihre Religion anzunehmen. Aber genauso komisch sind häufig auch Atheisten. Beide wollen, dass man an das glaubt, was sie glauben. Dabei gibt es keinen Beweis für die Richtigkeit dessen, was sie sagen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der tot war, ins Leben zurückkam und einen genauen Rapport ablieferte.
And gave me a thorough report of what was there.
Agnostiker sei er, sagt John Irving, nimmt es aber gleich wieder zurück und sagt, ach, es sei einfach nicht relevant für den Fortgang der Welt, woran er glaube. Viel wichtiger sei die Wirklichkeit, zum Beispiel die der Müllkippenkinder in Mexiko. Sein Held Juan Diego hat es geschafft, dem Elend eines Lebens im Abfall zu entkommen. Für andere Kinder aber ginge es genau dort weiter, sagt John Irving.
Los pepenadores, the pickers, the scavengers in the Mexican dumps.
Die Müllkippenkinder in Mexiko, es gibt sie immer noch. Genauso wie in den 1970ern. Es brennen heute vielleicht nicht mehr so viele Feuer auf dem Müll, denn sie haben etwas dafür getan, dass man dort besser atmen kann. Wogegen sie nichts unternommen haben, ist die Kinderarbeit. Die Kinder kriechen weiter durch den Abfall.
The children are the ones who crawl through the rubbish.
Der neue Roman von John Irving, Straße der Wunder, aus dem Englischen von Hans Herzog, ist im Diogenes Verlag erschienen, hat 784 Seiten und kostet 26 Euro. Wo die Sprache manchmal versagt, hilft möglicherweise die Musik. Multikulti ist in der Welt der Töne selbstverständlich. Das gilt nicht nur für unterschiedliche Kulturen, sondern auch für Religionen. Traditionelle Kirchenmusik mischt sich mit buddhistischem Gesang, mit Melodien vom Bosporus, mit Gospel. Solch neue Klangerlebnisse hört man vermehrt auch auf Musikfestivals. Sie verbinden die Menschen in ihrer gemeinsamen Heimat, der Musik. Magdalene Melchers hat sich in diesen Klangwelten im wahrsten Sinne des Wortes umgehört.
It's important to me that we develop our own music. Mir ist es wichtig, dass wir unsere eigene Musik entwickeln. Ich bringe die westliche Musik und unsere afrikanische Musik zusammen. Unser Repertoire ist meistens afrikanisch, aber ich versuche es auf ein internationales Level zu bringen.
Sir Emeka Nwokedi leitet den Lagos City Choral mit dem Ziel, traditionelle nigerianische Musik mit europäischer Kirchenmusik zu vereinen. Musik als Ausdruck religiöser Zugehörigkeit erweitert nicht nur das Wissen darum, sondern bereichert das gemeinsame Erlebnisspektrum.
Die zeitgenössische Kirchenmusik ist sehr wichtig in Nigeria, denn wir haben dort sehr viele Kirchen und da wird auch sehr viel zeitgenössische Kirchenmusik gesungen. Sogar in orthodoxen Kirchen, natürlich, da werden Hymnen gesungen, aber ungefähr die Hälfte der Liturgie wird auch mit neuen Stücken gestaltet. Das ist das, was die Kirche lebendig hält.
Ich bin natürlich auch in einem katholischen Haushalt aufgewachsen, ist nicht total streng katholisch, aber natürlich wurde auch hauptsächlich dieser religiöse Glauben ausgelebt. Und ich habe meine eigenen religiösen Wurzeln schon oft sehr intensiv reflektiert.
Simon Hehl erlebte schon als Kind sakrale Musik im Allgäu und widmet sein freiwilliges kulturelles Jahr dem Festival Musica Sacra, das Mitte Mai stattfand. Dort sorgte auch ein Projektchor für Aufsehen. Gospels stehen bei Kirchenmusikern nach wie vor hoch im Kurs. Ein Trendsetter ist Raymond Wise, Pfarrer einer Baptistengemeinde aus San Francisco. Mehr als 600 geistliche Lieder hat er komponiert, betont Kirchenmusikdirektor Jürgen Budai.
Raymond Wise versteht es nun eben wirklich auf absolut authentische Weise, Gospel zu vermitteln. Das mag manch einem vielleicht etwas überzogen oder befremdlich vielleicht sogar vorkommen, aber das ist eben wirklich die Emotion und die Seele, die Spiritualität, die aus dem Gospel atmet. Und das verkörpert dieser Mann.
Konträr zu dieser Art, Gott zu loben, erklingt in christlichen Kirchen auch der gregorianische Choral, der keine Musik ist, sondern Gebet. Die Schola Gregoriana Pragensis unter der Leitung von David Eben ließ sich unlängst auf das Experiment ein, Gott zu loben, gemeinsam mit den buddhistischen Tendai-Mönchen aus Japan.
In beiden Fällen ist es natürlich ein tägliches Brot von den Leuten, die im Rhythmus dieser Gebete und Gebetszeiten stehen. Somit sind sie vielleicht keine Musiker, aber professionell im Gebet. Und im Mittelalter natürlich wurden sie auch musikalisch gut geschult, sonst könnten sie das nicht entwickeln, dieses ganze Repertoire.
Für die einen ist sakrale Musik Bestandteil des künstlerischen Repertoires, für andere ist es der Inbegriff ihrer Heimat. Der 1969 im heutigen Serbien geborene Nikola David nutzte als einer der ersten Studenten die Möglichkeit, am Abraham-Geiger-Institut in Potsdam eine Kantorenausbildung zu absolvieren und ist heute Kantor in der liberalen Gemeinde Beit Shalom in München.
Da ich auch aus ehemaligen Jugoslawien komme, dass ich jetzt praktisch mich hier in Deutschland gefunden habe, im Judentum, wo ich auch gehöre, es ist eine Bereicherung und Musik ist meine Heimat, wirklich.
Mitglieder des Ensembles Sama Damasena waren zunächst in Damaskus zu hören. Mittlerweile haben sich die in Deutschland lebenden Musiker wie Abdul Al-Kurdi wieder zu einem Ensemble zusammengefunden und lassen hier ihre Musica Sacra hören.
Das ist sehr schön, weil man hat Interesse für die anderen Religionen, wie die alten Leute in Syrien waren, was haben sie gesungen und was haben sie gemacht von Musik.
Multikulti-Musik mit Magdalene Melchers.
Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Noch ein Hinweis auf das Forum am Sonntag. Dort steht heute ein Richter im Mittelpunkt, der dafür kämpft, dass Holocaust-Überlebende, die in Ghettos gearbeitet haben, eine Rente erhalten. Mit seiner Auffassung von Gerechtigkeit hat er sich nicht nur Freunde gemacht, mehr zu einem Richter, der seine Karriere ruinierte, heute Nachmittag um 17.30 Uhr hier auf NDR Info. Einen schönen Sonntag wünscht Andrea Schwietzer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.